Weiter leben, weiter lieben. Der Podcast für junge Trauernde.
Es gibt Tage im Jahr, die sieht man von Weitem auf sich zukommen. Manchmal blickt man ihnen schon Monate, Wochen vorher entgegen. Und je näher sie rücken, desto schwerer wird jeder Schritt, der in ihre Richtung führt. Der Todestag, Geburtstag, Jahrestag, Feiertag, der Tag, an dem der geliebte Mensch die Diagnose bekommen hat oder nach einem Unfall ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Viele Trauernde fürchten, dass diese Tage wie ein Brennglas wirken könnten, das den Schmerz, die Sehnsucht und die Erinnerungen bündelt und damit besonders schmerzhaft vor Augen führt, was nicht mehr da ist. Manchmal sind diese Tage aber auch wie alle anderen. Genauso unerträglich, genauso leer, genauso sinnlos. Und diese Tatsache trennt einen von allen Menschen im Umfeld, deren Leben nicht jede Sekunde von dem Verlust betroffen ist. In dieser Folge von Weiter Leben, Weiter Lieben sprechen wir darüber, wie ihr diese besonderen Tage überstehen und gestalten könnt. Welche Chancen in ihnen liegen und wie sich ihre Bedeutung mit der Zeit verändert. Ich bin Lisa, Trauerbegleiterin, systemische Beraterin und Journalistin. Bei mir ist meine Kollegin Caroline Deidenbach. Sie ist Leiterin der Christophorus-Akademie für Palliativcare und Trauerbegleiterin bei der Nicola-Ilse-Jungwing-Stiftung. Dort unterstützt sie Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nach dem Tod eines Elternteils. Sie erzählt uns unter anderem, was besondere Tage manchmal besonders schwer macht, wie man mit der Angst vor ihnen umgeht und auch mit den Erinnerungen, die an diesen Tagen oft besonders nah sind. Und wie immer gibt es eine konkrete Übung, die euch vielleicht dabei unterstützen kann, eigene Wege zu finden. Hallo Caroline, schön, dass du heute dabei bist.
Hallo Lisa, vielen Dank für die Einladung.
Caroline, du kennst bestimmt unsere Einstiegsfrage, mit der wir hier immer starten. Was hast du über Trauer gelernt?
Ich habe eigentlich gelernt, die Trauer zu lieben, in gewisser Weise. Ich bin an ihr gewachsen und sie hat mich sehr viel gelehrt. Unter anderem, wie individuell sie auch ist und dass es kein Schema F gibt, das man da abarbeitet.
Du hast als Jugendliche deinen Vater verloren, als junge Erwachsene dann auch noch deine Mutter. Gibt es heute noch Tage, die mit deinen Eltern zusammenhängen und für dich ganz besonders bleiben?
Es gab und es gibt immer wieder Tage, die besonders sind. Ich würde sagen, so in der Vergangenheit, so Schulabschlüsse, Uniabschlüsse, Jobstarts. Besonders war vielleicht letztes Jahr der 18. Todestag meines Vaters. Also er ist gestorben, da war ich 18 und dann jetzt 18 Jahre ohne ihn, genauso lang, wie ich ihn hatte. Das war auf jeden Fall ein besonderer Tag und ich habe das Jahr auch dazu genutzt, ein Versprechen, das ich ihm gegeben habe, einzulösen und bin den Jakobsweg gewandert. Aber das nicht über seinen Todestag, sondern über seinen Geburtstag.
Wir wollen heute ja darüber sprechen, was da passiert an so besonderen Tagen und wie man auch damit umgehen kann. Wie hast du das selbst bei dir erlebt, jetzt vielleicht bei den Beispielen auch, die du gegeben hast? Wie erlebst du es aber vielleicht auch bei Klienten, Klientinnen? Gibt es was an diesen Tagen, das dich ja immer wieder oder immer noch überrascht?
Mich hat immer wieder überrascht, wie ein Jahr die besonderen Tage so total okay waren und an anderen gefühlt so aus dem Nichts sich so ein Loch aufgetan hat. Aber auch, wie sich meine Sicht auf den Tod mit den Jahren verändert hat und ich ja viele Sachen jetzt auch als Geschenk sehe.
Das heißt, da hat sich ganz viel auch verändert über die Jahre. Wenn du mal an die erste Zeit zurückdenkst, bei dir selbst und vielleicht auch bei deinen Klienten oder Klientinnen, was würdest du sagen, was passiert da emotional, vielleicht auch körperlich an diesen besonderen Tagen?
Also diese besonderen Tage sind in gewisser Weise so Stressoren, im positiven wie im negativen Sinne. Also das sind Reaktionen, die in uns ausgelöst werden und normalerweise eben auch, weil sie mit einer Emotion verknüpft sind, die sich dann eben auch körperlich zeigen kann. Also zum Beispiel die Angst im Bauch vor diesem Tag, vor diesen Erinnerungen, als die Todesnachricht kam zum Beispiel. Aber vielleicht auch das Hüpfen, ne, vom Herz mit dem Gedanken an einen Geburtstag, der besonders schön war, oder an Weihnachten. Und das löst natürlich, dadurch, dass wir ja eine emotionale Verknüpfung haben, auch körperlich etwas in uns aus und emotional, ja.
Es gibt ja sehr unterschiedliche Arten von besonderen Tagen. Der Todestag ist was anderes als der Geburtstag der verstorbenen Person und der ist wieder was anderes als Weihnachten oder der eigene Geburtstag. Gibt es Unterschiede in diesen Tagen, wie man sie erlebt oder was da vielleicht auch in den Vordergrund rückt oder einen beschäftigt?
Wir sagen ja immer, dass es immer sehr individuell ist. Grundsätzlich kann man vielleicht sagen, dass der Todestag eher negativ und belastend empfunden wird, Geburtstage können auch so melancholisch schön sein. Und Weihnachten ist eher so eine zweischneidige Geschichte. Es ist ja ein sehr ritualisierter Ablauf im Normalfall und auch sehr mit der Familie verknüpft. Dementsprechend auffällig ist dann diese Lücke. Und es kann dann schön sein, dieses Ritual so beizubehalten, weil dann auch viele schöne Erinnerungen hochkommen. Es kann aber genau auch in die andere Richtung gehen.
Das heißt, da ist viel Ambivalenz dabei. Wir haben jetzt schon ein bisschen angedeutet, dass sehr unterschiedliche Gefühle mit diesen Tagen mitschwingen. Viele Trauernde beschreiben, dass die Zeit davor manchmal sogar schlimmer ist als der Tag selbst, dass da auch eine große Angst mit im Spiel ist, was da auf sie zukommt. Kennst du das aus den Begleitungen?
Ja, total. Also dieser Gedanke an den Tag, das baut sich oft schon ein, zwei Wochen vorher so auf, diese ganze Erinnerung, wie ist das abgelaufen? Egal, ob das jetzt ein sich ankündigender Tod war oder ein plötzlicher Tod, aber da läuft einfach auch nochmal diese ganze Woche, diese ganzen Tage, diese Stunden, diese Minuten ab und was da passiert ist davor. Und dann ist dieser Tag da und da ist dann auch oft die Trauer, aber gar nicht mehr so dieses Belastende, sondern jetzt ist er da und morgen ist er auch wieder vorbei.
Das heißt, es ist wie so eine Art Zuspitzung auf den Tag hin, aber ohne dass es so eine Art Schmerzhöhepunkt deswegen geben muss.
Genau.
Für viele sind ja nicht nur so wiederholende Tage, Jahrestage, Geburtstage, bestimmte Feste mit Trauer verbunden, sondern auch Lebensabschnitte. Du hast es ja selbst schon erwähnt, Schulabschlüsse, Uniabschlüsse. Ist es auch oft Thema in der Begleitung, wie man ja mit diesem Schmerz, der damit verbunden ist, umgehen kann?
Ja, das ist oft Thema, gerade bei den Jugendlichen, die jetzt ihre Schulabschlüsse machen. Und dann stehen ja auch immer Feste an, also zum Beispiel der Abiball. Und wir überlegen dann gemeinsam, wie kann der oder die Verstorbene auch Teil dieses Festes sein? Also zum Beispiel hat eine Klientin die Lieblingsjacke ihres Vaters mitgenommen und über ihren Stuhl gehängt. Und dadurch war er einfach mit dabei. Das ist total wichtig, also auch dieses Ansprechen dieses Themas und wie können wir die Verstorbenen auch an diesen Tagen teilhaben lassen.
Das ist ein wichtiger Aspekt, den du ansprichst. Oft steht ja diese Frage im Raum, wie man mit diesen Tagen umgeht, ob man sie einfach irgendwie durchsteht oder ob man sie aktiv gestaltet. In diesem Beispiel habt ihr euch ja dafür entschieden, die verstorbene Person da irgendwie bewusst mit reinzunehmen. Ist das oft der Weg, den du mit Klienten, Klientinnen suchst?
Ja, also ich rate eher zum aktiven Gestalten, da wir durch den Tod eh schon in dieser passiven Opferrolle sind. Also uns ist dies geschehen und hier kann ich aber aktiv entscheiden. Auch wenn ich entscheide, nichts zu tun, ist das ja meine Entscheidung.
Wichtig ist, dass ich mir Gedanken mache und dass ich da selbstbestimmt für mich einen Weg wähle.
Genau. Das ist auch sehr unterschiedlich, also je nach besonderem Tag. Ich sage dann immer, es ist gut, einen Plan A zu haben und dann aber auch einen Plan B. Also wenn mein Plan A auch andere Menschen mit einbezieht, ist es vielleicht auch ganz gut, im Plan B noch offen zu haben, dass ich auch allen absagen darf und die Bescheid wissen, wenn an dem Tag meine Stimmung einfach nicht so ist, dass ich mit anderen zusammen sein möchte.
Dass ich alle Freiheiten und Optionen habe, den Tag dann so wirklich zu gestalten, wie ich ihn brauche.
Genau.
Manche Trauernden wählen ja auch die Strategie, den Tag möglichst zu ignorieren und sich so gut es geht abzulenken. Kann das auch eine gute Strategie sein?
Das kann man natürlich versuchen und manchen gelingt das auch. Es kann dabei aber auch sein, dass es dann ist wie mit dem rosa Elefanten. Also dass man, weil man versucht nicht daran zu denken, erst recht daran denkt und es einem viel schlechter geht, als wenn man sich etwas überlegt hätte für diesen Tag.
Überlegen setzt ja voraus, dass ich auch eine Idee habe oder ein Gespür, was ich brauche an einem Tag. Wie kann man das für sich herausfinden?
In meinen Begleitungen ist es so, dass wir uns gemeinsam überlegen. Ist es denn ein Tag, an dem ich mit anderen Menschen sein möchte oder ohne? Möchte ich etwas machen, wo ich mich dem oder der Verstorbenen einfach sehr nahe fühle und dementsprechend etwas mache, was auch zu der verstorbenen Person passt? Möchte ich mich aber vielleicht doch lieber ablenken an dem Tag, also aber sich bewusst ablenken? Und dann ist es ja auch noch ein Thema, gibt es vielleicht unterschiedliche Bedürfnisse in der Familie und wie können wir die zusammenbringen? Also durch Fragen und Überlegungen, so ein bisschen vielleicht wie eine Mindmap, sich auch ein bisschen Sachen aufzuschreiben und ein bisschen reinzuspüren, was könnte denn das Richtige sein?
Du hast es gerade schon gesagt, das Umfeld hat manchmal ganz andere Vorstellungen, die dann auf die eigenen prallen. Wie kann man da einen gemeinsamen Weg finden, ohne dass sich jemand verbiegen muss?
Ich glaube, es ist wichtig, sich erstmal selber klar zu machen, was tut mir gut, was möchte ich und das auch so kommunizieren. Und dann braucht es in der Familie oder im Umfeld vielleicht auch Kompromisse. Also wenn jetzt die Teenager-Tochter lieber allein im Zimmer sein möchte, aber der Rest der Familie den Tag gemeinsam mit einem Ausflug begehen möchte, also gibt es vielleicht einen Zeitpunkt am Tag, wo man Zeit zusammen verbringt und dann aber auch, wo man für sich sein kann.
Manchmal passiert es, dass Menschen aus dem Umfeld den Tag ignorieren oder vergessen und man selbst steht dann da wie im falschen Film und fühlt sich total allein mit der Trauer. Was hilft dann?
Das höre ich sehr oft. Also keiner hat mir geschrieben, niemand hat mich angerufen. Manche machen das proaktiv und teilen das in ihrem WhatsApp-Status. Wichtig ist auch hier einfach kommunizieren. Also wenn es mir wichtig ist, dass die anderen an diesen Tag denken, dann darf man auch den Freundinnen und der Freunden, der Familie sagen, mir wäre es total wichtig, wenn du mir an dem Tag schreibst. Vielleicht kannst du es dir einfach in deinen Terminkalender, in deinen Handykalender reinschreiben und einfach nur sagen, dass du an dem Tag an mich denkst. Weil die Menschen ja auch den Termin vielleicht nicht auf dem Schirm haben und aber froh sind, wenn sie etwas für einen tun können.
Man darf das ruhig einfordern, würdest du sagen?
Ja, auf jeden Fall.
Manchmal entsteht auch das Bedürfnis, einen besonderen Tag, zum Beispiel den Geburtstag des oder der Verstorbenen, richtig zu feiern, die Menschen zu feiern, das Leben, die gemeinsame Zeit. Begegnet dir das häufig in den Begleitungen oder hattest du das Bedürfnis vielleicht auch selbst mal?
In den Begleitungen begegnet es mir nicht so häufig. Manchmal denke ich aber auch, dass das so ein bisschen gesellschaftlich da was mit zu tun hat, dass man sich das auch nicht so richtig traut. Ich kenne aber jemanden, die den Geburtstag ihres Sohnes immer groß feiert, ihres verstorbenen Sohnes, und da auch seine Freunde noch einlädt und die Familie einlädt. Und dann ist das immer so eine richtige, so eine Gartenfeier meistens. Und das finde ich total schön. Dann backt sie auch so seinen Lieblingskuchen und es wird richtig zelebriert. Bei mir selber war das jetzt so in der Vergangenheit nicht so, wobei dieses Jahr der 10. Todestag meiner Mutter ist und ich da schon geplant habe, etwas Größeres zu machen, wo Leute zusammenkommen, wir etwas kreativ gestalten und ja auch nochmal Erinnerungen austauschen. Also jetzt vielleicht keine Party, aber auf jeden Fall ein Get-Together.
Wo deine Mutter viel Raum hat und ganz viel gewürdigt wird.
Genau.
Du hast vorhin schon erzählt, bei dir hat sich das mit der Zeit auch verändert, wie du diese Tage erlebst, diese besonderen. Wie ist es mit den zweiten, dritten, vierten Malen? Wie begegnet dir das in den Begleitungen? Wie verändert sich das Erleben und vielleicht auch der Umgang mit diesen Tagen?
Ich versuche immer mitzugeben, dass man einfach ausprobieren muss. Manchmal hat man irgendwie so eine Idee für einen dieser besonderen Tage und dann läuft der total schief. Und dann sage ich auch, das heißt ja nicht, dass es nächstes Jahr wieder so sein muss. Also immer wieder ausprobieren, was brauche ich, was passt zu mir, wie möchte ich das gestalten. Ich erlebe schon, dass es dann auch mit der Zeit leichter wird.
Das ist ja was, das anfangs gar nicht vorstellbar ist für viele, dass sich das jemals verändern könnte, dieser Schmerz und diese Lücke. Was sagst du jemandem, der gerade im ersten Trauerjahr ist und sich fragt, ob diese Tage für immer so brutal und schmerzhaft bleiben werden?
Also als jemand, die innerhalb von 9 Jahren recht viele Familienmitglieder verloren hat, unter anderem ja beide Eltern, würde ich sagen, nein, es bleibt nicht so. Aber es ist natürlich auch sehr individuell und mein Erleben ist ja nicht das der anderen. Ich bin sehr aktiv durch meine Trauer gegangen und da ist es vielleicht anders, als wenn jemand erstmal Jahre verdrängt und das dann erst ein bisschen später nachholt. Aber auch aus meinen Begleitungen weiß ich, dass die Tendenz ist, dass es mit der Zeit besser wird, dass es leichter wird.
Vielen Dank, Caroline. Du hast uns beschrieben, warum diese Tage so viel Gewicht haben und gleichzeitig auch deutlich gemacht, dass man ihnen nicht einfach ausgeliefert ist und etwas tun kann, gestalten kann. Was das zum Beispiel sein könnte, dafür gibst du uns jetzt auch noch eine konkrete Idee mit.
Das könnt ihr tun.
Je nach Tag gibt es ja sehr unterschiedliche Methoden oder Sachen, die man machen kann. Ich habe mal als kleine Idee für Weihnachten mitgebracht, dass man, wenn man einen Weihnachtsbaum aufstellt, um diese Lücke sichtbar zu machen, gemeinsam als Familie auch einen Ast und jetzt nicht irgendwo hinten, wo man es nicht sieht, sondern vielleicht auch relativ zentral einen großen Ast abschneidet und den dekoriert und vielleicht auch was dranhängt, Zettel mit Grüßen für den Verstorbenen oder die Verstorbene und entweder in der Wohnung im Haus lässt und einfach so bewusst macht und vielleicht auch ein Bild dazu stellt oder es ans Grab bringt gemeinsam. An Silvester gebe ich gerne mit, auch nochmal das Jahr zu reflektieren und das anhand einer Übung. Ich packe meinen Koffer, nenne ich es jetzt mal, und da auf ein Blatt Papier draufzuschreiben, vielleicht auch einen Koffer zu malen, was ist alles in diesem Jahr passiert an Guten und Schlechten, und auf einen zweiten Zettel zu schreiben, was möchte ich mitnehmen? Vielleicht auch nicht nur die guten Sachen, vielleicht auch etwas von den nicht so guten Sachen, an denen ich aber gewachsen bin.
Wie so eine Bestandsaufnahme und gleichzeitig verknüpft mit der Überlegung, was wünsche ich mir fürs nächste Jahr?
Genau, auch um für sich zu reflektieren, dass ja auch aus etwas, was schwer war, auch wieder etwas Gutes wachsen kann oder dass ich daran wachsen kann. Geburtstage bringen meistens ein bisschen mehr Leichtigkeit mit sich und da lade ich auch immer so dazu ein, sich zu überlegen, was hätte denn der oder die Verstorbene gerne an diesem Tag gemacht oder gibt es einen besonderen Kuchen oder ein anderes Essen, was ihm oder ihr gut geschmeckt hätte. Also ich suche am Geburtstag meines Vaters immer Bienenstich, weil er mochte Bienenstich sehr gern, nicht mehr so einfach zu finden. Und ja, da einfach mal zu überlegen, was würde denn passen. Und am Todestag geht es viel auch um Selbstfürsorge, also um zu schauen, was würde mir gut tun. Ist es jetzt der beste Tag, in die Arbeit oder in die Schule zu gehen? Möchte ich mich ablenken? Möchte ich Menschen um mich herum haben? Also da einfach auch sich gut zu überlegen, was tut mir persönlich jetzt halt gut.
Das heißt, da geht es nicht nur darum, den oder die Verstorbene zu würdigen, sondern auch den eigenen Verlust, den eigenen Schmerz und dem auch Raum zu geben?
Genau.
Das waren jetzt ein paar Anregungen für ganz konkrete Tage. Du hast auch noch einen Impuls dabei, eine Idee, die grundsätzlich an verschiedenen besonderen Tagen helfen kann.
Die Idee, die ich gerne mitgebe, ist, einen Brief zu schreiben. Heutzutage, Briefe schreiben ist ja vielleicht auch schon ein bisschen oldschool, aber gerade diese Verbindung mit, ich bringe etwas mit dem Stift auf das Papier, also ich empfehle auch sehr, das jetzt nicht am Computer zu schreiben oder am Handy, sondern wirklich sich ein schönes Papier zu nehmen, einen Stift, mit dem man gerne schreibt, und an den oder die Verstorbene einen Brief zu schreiben. Und sich dafür Zeit zu nehmen, das jetzt nicht so nebenher zu machen und sich auch einen Ort zu suchen, wo man jetzt halt ein bisschen Ruhe hat, wo man jetzt gut ein bisschen sitzen kann. Vielleicht zünde ich mir auch eine Kerze an, mache mir eine Tasse Tee, leg mir ein bisschen Schokolade daneben und überlege ein bisschen für mich, was ich den Verstorbenen erzählen möchte. Erzählen möchte vielleicht von meinem letzten Jahr, wie es mir ergangen ist, was ich so erlebt habe an schönen Momenten, an schweren Momenten, wo ich die verstorbene Person einfach auch gebraucht hätte. Vielleicht packe ich auch mit rein, wenn mich was wütend macht über ihn oder sie, und darf dann auch mal sagen, ich finde es jetzt richtig bescheiden, dass du nicht mehr hier bist und das mit mir erleben kannst. Und sich da wirklich auch die Zeit zu nehmen, die Muße, und auch so zu schreiben, wie es rausfließt. Also jetzt nicht ewig die Formulierungen dreimal rumzudrehen. Ja, und was passiert dann mit diesem Brief, wenn ich fertig bin? Das kann ich mir überlegen, ob ich diesen Brief vielleicht in ein Kuvert packe und in eine Schachtel, wo ich vielleicht einige Sachen aufbewahre und da vielleicht auch mit der Zeit immer mehr Briefe zusammenkommen. Vielleicht möchte ich aber auch den Brief nicht zu Hause haben, sondern ihn irgendwohin verschicken, ohne Rücksenderadresse. Vielleicht bringe ich den Brief auch ans Grab. Oder wenn vielleicht auch Sachen drinstehen, die ich gern loswerden möchte, also die auch ja am besten ein bisschen verpuffen sollen, vielleicht verbrenne ich den Brief auch und verstreue die Asche dann in alle vier Himmelsrichtungen.
Mir ist auch mal das Konzept der Himmelsbriefkästen begegnet. Das fand ich eine sehr schöne Idee. Kennst du das?
Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Da kann man ja privat einen Briefkasten aufs Grab stellen und da können dann eben die Leute ihre Briefe einwerfen. Da muss man sich aber auch selber darum kümmern, dass das ja irgendwann auch wieder geleert wird. Es gibt aber auch einige Orte, die offizielle Briefkästen anbieten und wo das dann von dem Friedhofspersonal geleert wird und die Briefe dann auch verbrannt werden.
Ich kann mir vorstellen, dass es auch gut tut, so einen kollektiven Ort der Trauer zu haben. Wäre ja schön, wenn sich das Konzept noch ein bisschen verbreiten würde.
Oh ja, das fände ich auch klasse.
Caroline, du darfst zum Abschluss auch eine Karte mit einer Impulsfrage ziehen und uns sagen, welche Antwort dir spontan dazu einfällt. Bitte sehr.
Okay, dann ziehe ich mal so. Wann hast du das letzte Mal etwas ganz Verrücktes getan? Ist es verrückt, 800 Kilometer an der Nordküste Spaniens alleine zu laufen?
Die meisten würden sagen, ja, vermute ich.
Ja, es hat sich, ich glaube, es fühlt sich für mich gar nicht so verrückt an. Wobei in der heutigen Zeit, ich habe da zwischendrin mal geguckt, wie lange würde ich jetzt mit dem Auto brauchen, so für den Rest der Strecke des Tages. Und dann war das dann so 10 Minuten und ich wusste, ah ja, okay, dafür brauche ich jetzt 3 bis 4 Stunden zu Fuß. Also wirklich dieses zurück zu den Basics in der heutigen Zeit ist vielleicht ein bisschen verrückt.
Und hat dir, glaube ich, sehr gut getan, oder?
Es hat mir sehr gut getan. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal 5 Wochen zu Fuß 800 Kilometer laufen würde, aber in dem Moment war es genau das Richtige und hat mir sehr gut getan.
Danke, Caroline, für dieses Gespräch und dafür, dass du so offen geteilt hast, was du selbst erlebt hast und was dir in deiner Arbeit begegnet, wenn es um besondere Tage geht. Und danke euch fürs Dabeisein, die ihr gerade zuhört und vielleicht auf einen dieser Tage zugeht. Wenn der Gedanke daran erdrückend ist, dann wisst ihr jetzt hoffentlich, dass diese Tage schwer sind, weil sie was bedeuten, weil dieser Mensch etwas bedeutet. Und das darf auch spürbar sein. Niemand muss diese Tage alleine überstehen, auch nicht perfekt gestalten. Man darf intuitiv den Bedürfnissen folgen und den Tagen eine Form geben, die trägt. Wenn ihr eure Erfahrungen mit uns teilen wollt, was euch an besonderen Tagen hilft, was ihr ausprobiert habt, was euch vielleicht überrascht, schreibt uns gerne auf Instagram oder per Mail an post@nicolaides-youngwings.de. In der nächsten Folge spreche ich mit meiner Kollegin Uschi Pichlana über die Veränderungen, die ein Verlust in der Familie mit sich bringt. Über neue Rollen, Verantwortlichkeiten oder Konflikte, unterschiedliche Trauerwege oder Bewältigungsstrategien, Nähe oder Distanz, die nach dem Verlust entsteht. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, passt gut auf euch auf.
Weiter leben, weiter lieben. Ein Podcast der Nicolaides Young Wings Stiftung, gefördert von der Münchner Sozialstiftung.